Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich total, dass ihr gekommen seid heute, damit wir gemeinsam das Wort Gottes hören können und Gott loben können und seinem Namen alle Ehre machen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin total dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier versammeln zu dürfen. Das ist ja nicht überall so, ist nicht selbstverständlich und es kann sich auch ändern. Und darum bin ich so dankbar, dass wir hier gemeinsam beten dürfen, weil Gebet hat so eine Kraft, wenn wir das gemeinsam tun. So, und heute predigt der Michael Kühnert. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Was seht ihr, wenn ihr in den Spiegel schaut? Worauf achtet? Und was ist euch da wichtig? Was fällt euch auf? Vielleicht auch eher so der Ausdruck in den Augen, ein Strahlen vielleicht, weil ihr gerade was Schönes erlebt habt oder gehört habt. Oder eher ja, Mattigkeit. Was fällt euch darauf auf? Was fällt anderen auf, die euch begegnen? Worauf achtet man? Was erkennt man an euch? Eure innere Haltung vielleicht? Euren inneren Ausdruck? Was lasst ihr alles in euer Herz hinein? Eher die Sorgen, die ihr habt, das Negative? Oder lasst ihr Jesus hinein? Macht ihr euer Herz offen für Jesus und für das Wort Gottes, das uns trägt? Was kann man an euch erkennen? Kann man diese Haltung, diese Herzenshaltung, erkennt man die an euch? So, wir wollen jetzt gleich Gottes Wort hören und vom Hören kommt Glauben. Und das wollen wir auch zum Ausdruck bringen. Und ich bin Gott ganz dankbar dafür, dass wir das hier können. Und ich möchte jetzt mit uns beten. Lieber Vater, wir sind hier zusammengekommen, um deinen Namen zu ehren und zu preisen und deine Gemeinde zu sein und deine Gemeinde zu bauen, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich möchte dich einladen und den Heiligen Geist mitten unter uns zu sein, um dich zu erkennen und dich kennenzulernen. Und berühre jeden Einzelnen von uns, berühre unser Herz, damit der Geist uns dein Wort erkennen lässt und offenbart. Und ich möchte auch für alle, die jetzt bitten, die nicht hier sein können, weil sie vielleicht krank sind oder alt sind oder auch etwas anderes heute tun, dass sie dein Wort hören können und dass unsere Gemeinde an Kraft gewinnt und wächst und auch unsere Stadt und unser Land. Und dass in diesen Corona-Zeiten, dass wir doch in dir die Kraft daraus finden, da durchzukommen. Und ich danke dir jetzt, dass du dem Michael die Worte gibst, die du uns weitergeben willst, damit wir ein Leben im Glauben leben können und dich verherrlichen können, Herr. Amen. So. Darf ich dich jetzt nach vorne bitten, weil du ja gerne mal den Michael interviewen möchtest an dieser Stelle.
Genau, jetzt darf ich den Michael mal nach vorne bitten. Übrigens Michael Kühner, also nicht Kühne, sondern Kühner und auch nicht Kühnert. Der Michael und ich, wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon 2,5 oder 3 Jahre. Wir haben uns kennengelernt bei einer Führungssimulation, da ging es um das Thema Leiterschaft. Er war sozusagen der Boss, ich nur ein Teilnehmer. Und seitdem sind wir einige Male essen gegangen, haben uns kennengelernt und aus einem Kontakt wurde dann doch eine Freundschaft. Und ich freue mich sehr, dass du heute gemeinsam mit deiner Frau Stefanie, die wir nicht weniger begrüßen heute Morgen, dass ihr beide da seid und dass du heute Morgen predigen wirst. Und damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen, ein paar kleine Fragen. So, jetzt kommt die Regieanweisung etwas weiter nach links. Also den Michael werden wahrscheinlich hier nicht so sehr viele kennen. Ich habe mir eine gute Einstiegsfrage überlegt. Übrigens, da habe ich am längsten gebraucht. Welche Frage stellst du zuerst, so die in die Richtung geht, persönliche Vorstellung? Und Ich bin so dabei stehen geblieben, erzähl uns doch einfach mal 5 interessante Fakten über deine Person, die deine Frau noch nicht kennt. Nein, also allgemein 5 Fakten über deine Person.
Ja, 5 Fakten. Nicht so einfach, aber ich bin in diesem Jahr im August 30 Jahre verheiratet mit meiner wunderbaren Ehefrau. Das ist schon mal ein wichtiger Fakt, der natürlich auch mein Leben prägt. Dann haben wir 3 wunderbare Kinder, die 2 sind schon aus dem Haus und die jüngste wird dieses Jahr uns auch verlassen. Von daher wird auch dieses Jahr ein neuer Lebensabschnitt starten für uns. Ich bin in Niedersachsen geboren und irgendwie dort fühle ich mich auch so heimatlich verbunden, obwohl ich die geringste Zeit dort gewohnt habe. Und ich habe Sozialwissenschaften studiert und habe aber 15 Jahre im Bankbereich gearbeitet, was auch etwas ungewöhnlich ist, als Sozialwissenschaftler in eine Bank zu gehen und dort zu arbeiten.
Ja, vielen Dank. Dein Vater ist hier in Korbach relativ bekannt. Axel Kühner, bekannt durch viele Andachtsbücher, Evangelist. Ich glaube, in Gottelsheim ist dein Vater auch sehr bekannt, weil er mal eine Evangelisation durchgeführt hat. Du bist jetzt nicht in die Fußstapfen deines Vaters getreten und bist Pastor geworden. Schade eigentlich. Du stehst mit beiden Beinen fest im Beruf. Du bist Gesellschafter der Firma Strametz and Associates, kümmerst dich um dieses ganze große Thema Personalentwicklung, berätst Firmen. Und ich weiß von dir über dich, dass du eine Person bist, die sehr reflektiert ist und die nicht einfach nur arbeitet, um Geld zu verdienen oder um irgendwann einmal in Rente gehen zu können oder allein für Erfolg und Anerkennung, sondern du versuchst wirklich, deinen Glauben, das Evangelium in Beziehung zu setzen zu deiner Arbeit. Und das ist vielleicht für viele auch in diesem Raum eine Herausforderung. Und meine Frage ist jetzt nicht so sehr, wie kriegst du das zusammen, so Glaube und Beruf, sondern meine Frage ist da spezifischer, inwieweit hast du diese Corona-Krise als Unternehmer, als Chance genutzt? Also vieles ist ja in dieser Zeit so weggefallen, Teamtreffen, persönliche Treffen waren auf einmal eher eine Gefahr. Also inwieweit hast du für dich das gerade auch als Christ so als Chance ergriffen? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, die Chance sieht man ja häufig dann erst so später, aber erstmal ist, glaube ich, wichtig, dass wir am meisten ja aus Krisen lernen und dort uns am meisten weiterentwickeln. Insofern ist ja erstmal jede Krise eine Chance. Zum Zweiten einfach auch wieder neu zu realisieren, dass man aus Gottes Abhängigkeit lebt und aus Gottes Abhängigkeit lebt und sich auch von ihm versorgen lässt, denn die ersten Monate war tatsächlich unser Umsatz völlig zusammengebrochen und auf Null. Und dann schaut man natürlich schon, kann man die Firma halten, die Mitarbeiter und all diese Themen. Und da ist Vertrauen gefragt. Wir haben auch ein Gebetstreffen initiiert, virtuell, freitags morgens mit einem Teil unserer Mitarbeiter und Berater, weil wir haben einige, die als Christen auch bei uns arbeiten. Und das war natürlich schön zu sehen und daran mitzuwirken und auch zu sehen, wie Gott Gebet erhört hat und ja, uns durch diese Krise getragen hat.
Übrigens ist Michael eine sehr interessante Persönlichkeit. Also wir alle gehen ja mit Druck sehr unterschiedlich um. Also ich merke bei mir, dass ich schon auch durchaus mal in Stress geraten kann. Michael gehört so zu den Persönlichkeiten, wenn der Druck wächst, dann wird er erst so richtig kreativ und beginnt sozusagen so die beste Form seiner selbst zu entwickeln. Michael, wir haben beide ein Thema, das uns sehr auf dem Herzen liegt, das Thema Führung, Leiterschaft und in den letzten Jahren hat es ja einen sehr starken Wandel gegeben, also nicht nur in den Gemeinden, im Business, so weg von dieser hierarchischen Ebene Führung hin zu einem mehr soziokratischen Modell, also mit ganz viel Eigenverantwortung. Und das Thema Leitung, Führung ist in Gemeinden manchmal ziemlich schwierig. Vielleicht auch deshalb, weil es keine einheitliche Definition dafür gibt. Vielleicht mal so zwei Fragen. Wie sähe eigentlich eine Gemeinde aus, wo zu wenig geleitet wird, zu wenig geführt wird? Und wie sieht eine Gemeinde aus, in der es ein zu viel von Führung und Leitung gibt? Und vielleicht das Dritte, wie ist es möglich, eine gute Balance zu halten?
Ja, zu wenig Führung oder keine Führung, das nennt man fachlich laissez-faire. Also man lässt es halt einfach laufen, dann ist sehr viel zufällig. Und ich sage auch immer in meinen Seminaren, geführt wird am Ende immer. Also es gibt nicht einen führungslosen Raum, es ergreifen dann halt Leute die Führung eher informell. Denn man richtet sich irgendwo immer aus in einer Gruppe, wer ist hier Meinungsführer, wer hat was zu sagen. Also das geschieht einfach, das muss man nicht immer definieren, aber es wird dann halt alles dem Zufall überlassen. Und das ist wissenschaftlich auch belegt, dass Laissez-faire-Führung nicht erfolgreich ist. Und ein zu viel an Führung, ja, engt halt ein, weil wir Menschen haben einmal Sehnsucht nach ein Stück Selbstbestimmung, wir haben Sehnsucht, dass wir gebraucht werden mit unseren Kompetenzen und wir wollen irgendwo verbunden sein. Und wenn das Führung ermöglicht, dann ist das eine gute Balance.
Okay. Nächste Frage, die ist vielleicht ein bisschen herausfordernd. Wir in Korbach sind hier eine wunderbare Gemeinde. Sehr heterogen. Hier sind ganz viele unterschiedliche Menschen. Und drei Fragen. Die erste Frage, welche Botschaft hast du für die Menschen, die sich über Jahre hinweg in Gemeinde echt aufgerieben haben, die Herz investiert haben, die sich leidenschaftlich um Menschen gekümmert haben, aber die jetzt an so einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, hey, ich kann irgendwie nicht mehr. Was ist deine Botschaft? Das Zweite an diejenigen, die irgendwie spüren, Gott hat mich wirklich begabt, auch Verantwortung zu übernehmen, für bestimmte Bereiche zu leiten, zu führen, aber die vielleicht so innerlich spüren, oh, ich traue mich nicht, ich will mir das nicht antun, ich habe bestimmte Erfahrungswerte. Und das Dritte, was ist deine Botschaft für die sogenannten Millennials, also eher so die jüngere Generation, junge Menschen, die viel Leidenschaft haben, die viel Einsatzbereitschaft haben, aber die vielleicht nicht unbedingt immer so im Kontext von Gemeinde ausleben? Welche Botschaft hast du für die?
Also fangen wir mal mit der ersten Gruppe an. Das waren nochmal die ausgebrannt sind. Ne? Ja, am wichtigsten ist eigentlich die Ursachen wirklich sich anzuschauen und damit auch schonungslos umzugehen. Das heißt, was hat eigentlich die Energie geraubt? Denn wenn man das kennt und weiß, woran es gefehlt hat, dann kann man da ansetzen. Wenn man die Ursachen nicht kennt, dann ist das ja nur so ein unbestimmtes Gefühl und man hat keinen Ansatzpunkt.
Genau.
Für die leiten können, aber nicht so richtig wollen, die Frage zu stellen, was hindert mich eigentlich, und da auch in die Tiefe gehen, was sind wirklich die echten Hinderungsgründe, denn Angst oder Sorge ist ja eher sehr unbestimmt, das sollte man spezifisch erklären. Und die Botschaft für die Millennials ist, lernt zu entscheiden. Da komme ich in der Predigt drauf zurück.
Super. Eine letzte Frage noch, du hast uns ein gutes Thema mitgebracht. Ein herausforderndes Thema, diese Frage, wie sieht eigentlich ein geistlicher Mensch aus? Und meine Frage ist, welche Menschen haben dich eigentlich in deinem Leben positiv beeinflusst? Und vielleicht so eine kleine Schau davon, warum?
Ja, natürlich hat mich mein Vater sehr geprägt, auch geistlich und so in der gesamten natürlich Kindheitsentwicklung. 30 Jahre verheiratet zu sein, bedeutet auch, dass man sich natürlich einander prägt. Also ich denke, ich habe meine Frau auch geprägt, aber sie mich auch. Und dann fallen mir zwei Pastoren ein tatsächlich, wo wir länger in der Gemeinde waren. Einmal in Friedberg, wir haben in der Nähe von Frankfurt gewohnt. Ein Pastor, mit dem wir heute auch noch befreundet sind. Und hier Reinhard Schröder aus Kassel. Also der hat uns auch getraut und dort mit dem haben wir Jugendarbeit gemacht. Und da war auch, der hat uns auch, oder mich jedenfalls, geprägt. Und sonst viele Wegbegleiter, Kollegen, auch Chefs, die ich hatte in meinem Berufsleben, jeder setzt ja irgendwo so kleine Impulse. Das ist jetzt nicht so die eine herausragende Person, außer jetzt die genannten, die schon etwas stärker, aber ansonsten auch viele einzelne Personen mit, die einen begleitet haben oder auch teilweise noch begleiten.
Ja, vielen Dank. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich möchte dir danken für Michael. Danke, dass er für mich persönlich eine große Inspiration ist, eine große Bereicherung, ein Mensch, den ich nicht missen möchte. Danke, dass er ein sehr fundiertes Wissen hat über viele Bereiche, über geistliches Leben, aber auch über Leitung und Führung. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du ihn heute Morgen beschenkst und dass du ihm Mut gibst, das zu sagen, was du gesagt haben möchtest, und dass er eine Inspiration für uns alle sein wird. Und das beten wir in deinem Namen. Amen.
Amen.
Es ist ein sehr spannendes Thema. Was macht einen geistlich reifen Menschen aus? Bedenkt, dass nicht unsere Gefühle oder unsere Gedanken dieses geistliche Leben bestimmen, sondern der Blick auf den Herrn, der Blick nach oben. Nicht vergessen. Und bevor der Michael jetzt predigt, wollte ich noch die Lesung machen aus dem Kolosser 1, Vers 28 und 29. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist.
Ja, vielen Dank für die Lesung. Wenn ihr gut zugehört habt, beschreibt Paulus hier in Kolosser das Ziel seiner Arbeit. Eigentlich zusammengefasst in einem relativ kurzen Satz. Wofür kämpft er eigentlich? Wofür dient er? Und das ist sein Lebensauftrag. Ich weiß nicht, ob ihr so euren Lebensauftrag in so einem Satz oder zwei Sätzen zusammenfassen könnt. Aber Paulus tut das. Er sagt, hat zwei Anliegen. Er möchte Menschen den richtigen Weg zeigen. Er möchte sie unterrichten, schulen und lehren. Das sind die zwei Dinge, die er tut. Also den richtigen Weg zeigen, also das Evangelium verkünden. Er war ja Evangelist. Aber er hat auch weitergedacht. Nicht nur zum Glauben führen, sondern im Glauben unterrichten, schulen und lehren. Und sein Ziel damit zu erreichen, dass die Menschen oder dass jeder Mensch durch diese Zugehörigkeit zu Christus dann als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Dafür kämpft er, dafür müht er sich ab. Das ist seine Lebensvision. Heute würde man so im Business-Kontext sagen, das ist sein Purpose. Ja? Also das ist so ein Begriff, mit dem wir jetzt immer sehr stark arbeiten. Und das ist sehr modern, einen Purpose zu haben, also einen Sinn und Zweck für sein Leben und Ziel oder sein Wirken. Oder eine Firma sollte einen Purpose haben oder jede Organisation. Aber, also das gab es auch damals schon, so einen Lebenssinn, den Paulus hier formuliert. Und ich möchte aber darüber sprechen, was heißt es eigentlich, ein reifer Mensch zu sein? Was macht eigentlich einen reifen Menschen aus? Und wir kennen ja dieses Wort reif. Wir verwenden es für eine reife Persönlichkeit oder wir sagen, ja, da ist jemand schon ganz schön reif für sein Alter. Aber was meinen wir da eigentlich mit? In der Bibel, im Urtext, heißt es übrigens nicht reif, sondern von der Wortbedeutung her vollkommen. Was natürlich ein sehr hoher Anspruch ist. Also in manchen Übersetzungen, wenn ihr das nachlest, steht eben nicht reifer Mensch, sondern vollkommener Mensch. Und auch in anderen Bibelstellen findet sich dieses Wort vollkommen oder wird halt in anderen Übersetzungen als Reife übersetzt, zum Beispiel auch in Hebräer, aber auch in Korinther, in Philipper überall greift Paulus dieses Thema wieder aus. Und ja, wir wollen das heute mal betrachten und vielleicht als erste Anregung mal, denkt mal darüber nach, ob ihr oder welche Menschen ihr kennt, die ihr als reif bezeichnen würdet, wo ihr sagt, das ist ein reifer Mensch. Habt ihr da jemanden vor Augen oder vielleicht mehrere? Und dann als zweites zu überlegen, was kennzeichnet die eigentlich, was diese Reife ausmacht? Was, jetzt ein bisschen Rückkopplung, so, besser, ich muss glaube ich doch ein bisschen weiter weggehen. Was ist das, dass es ihn zu einem reifen Menschen werden lässt in euren Augen? Es ist ja was Subjektives. Denkt da mal einen Moment drüber nach. Ich habe das in der Vorbereitung natürlich auch für mich gemacht und mir sind so ein paar Dinge eingefallen, die für mich Reife ausdrücken. Da strahlt jemand Ruhe und Souveränität aus, er wirkt gefestigt und gelassen. Die Person weiß viel, hat schon einiges erlebt, also Erfahrung ist häufig so ein Attribut, was man reifen Menschen zustößt, der hat schon eine Menge erfahren. Aber auch jemand, der vielleicht positiv denkt, ja, der zwar die Dinge realistisch sieht, aber doch mit einem gewissen Sinn Optimismus, der positiv nach vorne schaut. Das könnte auch so ein Attribut sein. Jemand, der eine natürliche Autorität besitzt. Wenn die Person etwas sagt, dann hören alle automatisch zu, weil das scheint was Wichtiges zu sein. Er schafft es, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Oder eine Person, die weiß, was sie will und was sie kann und dass sie sich auch nicht von jedem Impuls, der von außen kommt, treiben lässt. Oder eine Person, die klar ist, sie hat eine feste Meinung, vertritt diese, kann auch konstruktive Kritik üben und ist ein Stück unabhängig von der Meinung anderer. Aber Reife kann auch heißen, jemand geht mit Kritik, geht mit Krisen, mit Störungen, plötzlichen Veränderungen, bedacht um, wird nicht gleich panisch und hektisch, sondern reagiert besonnen. Und ja, man könnte, glaube ich, noch weitere Aufzählungen machen. Und wenn man jetzt hier wahrscheinlich durch die Reihen geht und euch fragen würde, würden weitere Attribute fallen. Und das heißt auch, was unser Bild von einer reifen Person ist, hängt letztendlich aber auch von unserer Persönlichkeit ab. Es sagt auch etwas über uns aus. Ja, vielleicht auch ein heimlicher Wunsch, wie wären wir gerne oder nach was sehnen wir uns, was fehlt uns vielleicht oder mit welchen Menschen haben wir positive Erfahrungen gemacht. Und insofern ja, ist es gar nicht so einfach, irgendwie objektiv zu sagen, was einen reifen Menschen ausmacht. Das hat etwas mit uns zu tun, mit unserer Einschätzung. Aber das Schöne ist, wir als Christen haben ja die Bibel und da möchte ich jetzt so gucken, mit euch gemeinsam, was finden wir eigentlich in der Bibel dazu? Was sagt die Bibel zu reifen Menschen? Und auch da könnten wir jetzt einen Riesenkatalog aufmachen und deshalb sage ich auch vorweg, ich habe einfach mal eine Auswahl getroffen und das ist nicht die Wahrheit und nur die einzigen Aspekte, aber ich halte sie für sehr grundlegend, weil sie sich in der Bibel immer wiederholen und immer wieder auch an verschiedenen Stellen auftauchen. Und da habe ich gedacht, das hat schon etwas mit Reife zu tun und es passt auch sehr gut. Und ich nenne mal drei Begriffe, die ich in der Bibel entdeckt habe, die ich in Zusammenhang mit Reife setze. Das erste ist Erkenntnis. Und Erkenntnis, das ist das Interessante, da denken wir vielleicht als erstes, man erkennt etwas sehr so kognitiv vom Verstand her. Aber die Bibel meint Erkenntnis ganz anders in der Regel. Erkenntnis geschieht in der Bibel immer vom Herzen her. Und ich lese mal da eine Stelle aus Epheser 3, Vers 19. Da heißt es, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Man könnte auch sagen erkennt, weil das ist auch in manchen Übersetzungen das Wort erkennt, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Auf dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Es geht also um eine Fülle des Lebens, das hat auch was mit Reife zu tun. Ja, in der Bibel werden auch häufig für Reife ja auch das Begriffe aus der Landwirtschaft oder Vergleiche gebildet und Reifen, Erfüllen, die Frucht ist reif, hat auch etwas damit zu tun. Und hier geht es um Erkenntnis des Herzens. Und insofern setze ich zu diesem Wort Erkenntnis noch das Wort Herz dazu. Also das Herz, was uns leitet. Das Zweite ist, wenn wir mal bei der Landwirtschaft bleiben, Frucht bringen. Ja, das ist aber, da ist letztendlich das Handeln, das Tun mit gemeint und ganz einfach unsere Hand. Ja, also Herz ist das eine, Hand ist das Zweite, was wir brauchen, um geistlich reif zu werden. Und das Dritte, was ich in der Bibel gefunden habe, ist immer wieder das Wort Weisheit. Und bei Weisheit, da ist eher so das Thema Kopf mit gemeint, nicht so sehr mit dem Wort Erkenntnis. Erkenntnis vom Herzen her, Weisheit eher vom Kopf her und dazwischen unser Handeln. Und das ist eigentlich ein schöner Dreiklang. Wenn dieser Dreiklang stimmt und an einer guten Balance ist, dann glaube ich, sind wir reife Menschen, reife Christen. Und ich will das so ein bisschen vertiefen bei jedem Aspekt, was das heißt. Also fangen wir mal mit dem Erkennen an, mit dem Erkenntnis, mit dem Herzen. Es heißt auch in der Bibel, dass wir Gott letztendlich nicht mit dem Verstand erkennen können, ja, sondern Gott erkennen wir durch den Heiligen Geist, durch unser Herz. Und das Thema Liebe, was dahinter steht, ist auch eine Herzenssache. Und es heißt ja auch in der Bibel, Adam erkannte Eva. Und dieses Erkennen heißt, er liebte Eva. Also das hat die innigste und intimste Beziehung zwischen zwei Menschen ausgedrückt mit dem Wort Erkennen, was wir heute ja nie sagen würden. Er erkannte seine Frau, wie es auch an anderen Stellen in der Bibel heißt. Aber das bedeutet, ein reifer Mensch sieht mit dem Herzen, er erkennt mit dem Herzen und bei Gott ist ja noch, kommt ja noch der Aspekt dazu, wir lassen unser Herz immer wieder reinigen von Schuld. Gott kann unser Herz immer wieder reinmachen. Auch das ist etwas, was wir in der Bibel finden. Und zum Erkennen kommt ja auch dazu, dass wir einmal natürlich in der höchsten Form Gott erkennen, was er uns auch ermöglicht durch seinen Geist und durch seine Liebe zu uns, sind wir überhaupt erst in der Lage, diese Liebe zu erwidern und Gott zu erkennen. Aber als geistlich reifer Mensch ist es auch wichtig, sich selber zu erkennen. Und die Bibel lehrt uns eigentlich, wie die Menschen sind. Also in der Bibel finden wir eigentlich die Anthropologie des Menschen super wieder. Das heißt, wir können uns ein realistisches Bild vom Menschen machen und wir können uns damit auch selbst erkennen. Wir haben eben in der Einführung vom Spiegel gehört. Ne? Also ich schaue in den Spiegel, ich lese das Wort Gottes auch, um in den Spiegel zu schauen. Was sagt Gott über mich? Und sich selber zu erkennen, ist auch etwas von Reife. Denn wenn ich mich erkenne, kann ich auch den anderen erkennen und den anderen verstehen. Also auch im Miteinander von uns Menschen ist Erkennen etwas sehr Wichtiges. Wenn ich mich selber kenne, kann ich andere kennen und auch hier mit dem Herzen erkennen und dann Gott erkennen. Und dieser Dreiklang, glaube ich, der hat viel mit Reife zu tun, wenn ich eine gute Erkenntnis habe mit dem Herzen über mich, über den anderen und über Gott. Das Zweite, das Handeln und Tun, also auch dort in der Bibel einiges zu finden. So ein bekanntes Beispiel ist, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Das heißt, unser Auftrag, Frucht zu bringen. Oder in Korinther heißt es, ich weiß nicht genau die Stelle, aber wir sind Botschafter an Christi Stadt. Also Christus hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sollen ihn jetzt auf Erden vertreten und seine Botschaft verkünden. Oder der fünffache Dienst in der Gemeinde. Gott hat uns berufen, Lehrer zu sein, Hirten, Evangelisten, Apostel, Beter, Propheten, also die Gaben auch einzusetzen. Und das ist ja das Schöne, dass die Bibel nicht von einseitigen Gaben spricht, sondern von einer Vielfalt von Gaben, die wir tun und einsetzen wollen. Und daher denke ich, dass reife Menschen sich einbringen wollen, dass sie nicht nur etwas für sich machen, sondern sie wollen etwas geben und Frucht bringen, etwas bewirken und mit ihren Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, etwas tun. Und nicht um des Tun willen, sondern um, ne, wie Paulus es auch beschreibt, dafür kämpfe ich, dass ich etwas erreiche, dass ihr als reife Menschen vor Gott steht. Und so hat jeder vielleicht für sich einen Auftrag oder einen Dienst, den er für Gott tun kann. Und auch psychologisch, mal ganz weg vom Geistlichen, ist es erwiesen, dass Menschen, die etwas Sinnvolles tun und darin Erfüllung finden, dass die einfach für ihr Leben auch eine ganz andere Zufriedenheit erreichen, als Menschen, die sich nutzlos fühlen, die sich nicht einbringen oder die auch nur für sich leben. Da verkümmern wir auf Dauer. Und daher ist es auch interessant, wenn wir jetzt mal von der Person wegschauen, auf Kontexte wie Gemeinden, aber auch Organisationen, Vereine, Firmen. Ich bin ja viel so im Firmenkontext unterwegs. Und da kann man mal kritisch hinschauen, ist so eine Kultur, die dort herrscht, eher eine Nehmerkultur, eine Tauschkultur oder eine Geberkultur. Bei der Nehmerkultur schauen wir Menschen als erstes auch im Kontext gerade von Organisation, was kriege ich am Maximum für mich heraus? Ja? Wo stifte ich für mich Nutzen und nutze die anderen oder so eine Organisation, um für mich einen Vorteil zu erreichen? Bei der Tauschkultur schaut man sehr genau hin, okay, ich gebe was, aber was kriege ich auch dafür? Und man balanciert ständig aus, ja, und bloß nicht zu viel geben oder es muss im guten Verhältnis sein. Und die erfolgreichsten Kulturen sind aber eigentlich Geberkulturen. Das heißt, hier wird nicht so eng geschaut, was kriege ich dafür, sondern ich gebe erstmal, ich verschenke mich, ich gebe etwas rein. Und meistens ist der Effekt, dass wenn alle das tun, dann bekomme ich ja automatisch etwas zurück, aber nicht in diesem berechnenden Sinne, sondern auch dann wird mir wieder gegeben, aber eben nicht in diesem ja, Austarieren und immer bedacht, dass das halt in dem richtigen Verhältnis stehen muss. Und das ist vielleicht auch eine gute Anregung, so ja, im Zusammenleben von Menschen zu schauen. Bis hin in Familien kann man das mal anschauen, was ist da eigentlich für eine Kultur, nehmen, tauschen oder geben. Ja, der letzte Aspekt, der Kopf oder die Weisheit. Gott hat uns ja einen Verstand gegeben und das Denken geschenkt. Ich denke, das sollten wir auch nicht außer Acht lassen. Und Weisheit heißt, ich habe eine gute Deutungs- und Urteilskraft. Und wir haben sowieso als Menschen ja das Privileg, dass wir Dinge beurteilen können. Das unterscheidet uns auch von allen anderen Lebenswesen. Wir können uns Gedanken machen und können Dinge beurteilen. Wir können es werten. Und zwar nicht instinktgesteuert, sondern rational gesteuert. Und Gott bietet uns ja auch Alternativen an, uns zu entscheiden. Und das bekannteste Beispiel im Alten Testament, als er mit dem Volk Israel ja durch die Wüste zieht, ja, sieht er ja immer, wie das Volk auch abweicht. Und irgendwann ist ja diese berühmte Rede auch, wo Gott das Volk sammelt und sagt, so, ihr seid mit mir diese Wegstrecke gegangen, ihr müsst euch langsam entscheiden. Ich lege euch hin, den Weg des Lebens und des Todes, wählt Segen oder Fluch. Und er zeigt die Konsequenzen auf und sagt, entscheidet euch. Natürlich mit dem Wunsch, sich für das Leben und für mich zu entscheiden. Und insofern hat hat Reife auch etwas mit Entscheidungen zu tun. Und zwar überhaupt erstmal Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Kunst. Und dann Entscheidungen weise zu treffen, dass sie auch Bestand haben und etwas bewirken. Und wir lassen uns leider als Menschen oft Entscheidungen oder unsere Entscheidungen leider oft von kurzfristigen Gefühlen leiten. Und ein reifer Mensch schafft es, Entscheidungen zu treffen, die manchmal gegen das Gefühl sind, für etwas Langfristigeres, Bleibenderes, Dauerhaftes, als immer den kurzen Impulsen auch unseres Hormonsystems nachzugeben. Und Abkürzungen sind immer sehr verlockend. Und nicht reife Menschen nehmen häufig die Abkürzung. Sie wollen den schnellen Weg zum Erfolg, sie wollen den schnellen Weg zur Leistung. Sie suchen den schnellen Weg zu Beziehungen. Sie nehmen sich nicht die Zeit. Und diese Abkürzungen sind aber dann häufig im Nachhinein große Umwege und verursachen große Schmerzen. Und reife Menschen erkennen die Verlockung der Abkürzung. Sie gehen aber trotzdem den Weg, der manchmal auch beschwerlicher ist und vielleicht am Anfang eben nicht immer den Spaß und die kurzfristige Erfüllung bringt. Ein Zukunftsforscher hat mal gesagt, Dopamin ist das Verderben des Menschen. Das hat nämlich auch was mit unserem Hormonsystem zu tun. Es gibt ja drei Glückshormone, das ist das Dopamin, das ist das Serotonin und das Oxytocin. Und das Dopamin ist der Suchtstoff, das ist das, was Menschen abhängig machen lässt, was immer nur die kurzfristige Befriedigung sucht. Und je mehr man davon sozusagen in Anspruch nimmt, desto größer wird die Sehnsucht auch unseres Körpers. Das ist, letztendlich sind es auch biologisch-chemische Reaktionen. Aber man hat das, da hat man viel mit auch Drogensüchtigen experimentiert, weil das sind Ersatzstoffe für Dopamin und die regen das an und dadurch wird man süchtig. Serotonin ist ein anderes Glückshormon, was für Ausgeglichenheit sorgt. Und dann gibt es noch das Oxytocin, was entsteht durch soziale Beziehung, was auch sehr viel nachhaltiger ist und eben nicht so abhängig macht. Aber das nur so als kleiner Exkurs. Also wenn man mal sich damit beschäftigen möchte, ist sehr interessant. Es ging mir aber um das Thema Abkürzung. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, dass wir aus den vielen Optionen, die sich uns heute bieten, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und das hat auch etwas mit Reife zu tun. Und es geht schon längst nicht mehr darum, nur zwischen gut und schlecht zu entscheiden. Wir haben auch oft die Qual der Wahl zwischen gut und gut. Ja, wir könnten so viele Dinge tun, so viele Dinge machen. Ich merke das ja selber auch. Man hat bestimmte Gaben, man könnte dies noch machen, das noch machen und jenes. Und wenn man natürlich allem nachgeht, dann kann das passieren, dass man ausbrennt. Also auch da gehört zu einer reifen Person dazu, sich für das Richtige zu entscheiden und auch zwischen gut und gut zu sagen, das mache ich nicht. Und die Kunst heute ist auch zu guten Dingen Nein zu sagen. Und ein reifer Mensch findet heraus, was zu ihm passt, wo er seine größte Wirkung entfalten kann und ja, wo er geistlich auch gebraucht wird, aber letztendlich ist auch das bedient, was er auch kann und von Gott mitgegeben bekommen hat. Und insofern so als Tipp für Entscheidungen, was kann ich tun mit meinen Gaben? Die erste Frage, mit welchen Gaben, die ich habe, kann ich den größten Nutzen für Gottes Reich und andere stiften? Und die zweite Frage, was davon fällt mir auch am leichtesten und macht mir Freude? Weil das muss nicht immer ein Widerspruch sein. Also Dienst muss nicht immer beschwerlich sein. Es kann es auch mal sein. Es gibt nicht immer nur das Schöne am Dienst, aber wenn ich sage, grundsätzlich liegt mir das, es fällt mir leicht, es macht mir Freude und Gott hat es mir auch geschenkt, dass ich es kann, dann ist das eigentlich ein sehr gutes Zusammenspiel und hat auch was mit Weisheit zu tun, sich dann auf diese Dinge zu konzentrieren. Daher auch vorhin der Punkt mit den Millennials, weil ich glaube, dass es vielen jungen Menschen, das ist so meine Beobachtung, immer schwerer fällt, aus den vielen Optionen Entscheidungen zu treffen. Weil wenn ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich ja gegen 1000 andere. Ja? Und das ist oft, was Menschen heute immer schwerer fällt. Ich habe immer so einen Eindruck, ich verpasse dann was. Dann kann ich das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Also entscheide ich gar nicht. Oder zögern die Entscheidung hinaus. Oder entscheide nochmal im letzten Moment um. Und das führt auch zu dieser hohen Unverbindlichkeit heute. Weil wenn im letzten Moment noch eine neue, bessere Gelegenheit um die Ecke kommt, die vielleicht verlockender klingt, dann wähle ich die und sage das andere wieder ab. Und das hat auch was mit Reife zu tun. Insofern eine Herausforderung sicher auch nicht nur für jüngere Menschen, sondern für jeden von uns. Ich kenne das auch. Wir haben jetzt 2 Wochen überlegt, wohin wir im Urlaub fahren. Auch das sind Entscheidungen, die manchmal schwierig sind mit noch 3 Kindern, die mitwollen und jeder hat andere Präferenzen. Und auch dort eine Auswahl zu treffen, ist nicht so einfach. Ich will nochmal zusammenfassen, wo wir natürlich das Vorbild finden für einen reifen Menschen, ist Jesus Christus. Jesus Christus war vollkommen in seinem Herz, und zwar in Beziehung zu seinem Vater, wie er seinen Vater erkannt hat und wie er die Menschen erkannt hat und geliebt hat. Und weil er jeden so gut kennt, also von dieser Erkenntnis her, unser Herz kennt, wie es heißt, will er es reinigen und verändern. Und das ist immer der Anspruch von Jesus Christus. Er will nicht, dass wir bleiben, wie wir sind. Er liebt uns, wie wir sind, aber er will uns verändern. Auch das hat etwas mit Reife zu tun, dieser Bereitschaft, sich immer wieder neu auf Jesus auszurichten, an sich zu arbeiten und zu verändern. Jesus hat gedient, er hat vorgemacht, wie Frucht bringen und Dienst geht. Er hat sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er war sich nicht zu schade, obwohl er ja der Rabbi war, sich niederzuknien und seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und das dritte, Weisheit, auch hier hat Jesus immer das richtige Wort gehabt für die Menschen. Es ist ja immer perfekt, wenn wir das so nachlesen, wenn die Pharisäer kamen, wenn sie ihm ihre Fallen gestellt haben, wie weise er geantwortet hat, wie klug er mit diesen Menschen umgegangen ist, hat keine Angriffsflächen geboten und hat oft mit guten Gegenfragen sie selber auf die Spur geführt, dass sie sich selber eigentlich in Frage stellen mussten. Und auch nochmal ein Aspekt aus der Bibel. In der Bibel heißt es, kauft die Zeit aus. Wir haben alle die gleiche Zeit, aber die Frage ist, womit füllst du sie? Auch das hat was mit Reife zu tun. Und zum Abschluss möchte ich noch so ein paar praktische Hilfen geben, weil das ist ja immer alles so schön, wenn das so abstrakt alles klar ist, aber wie setze ich das jetzt ganz konkret im Leben um? Und ich habe da nur ein paar Beispiele, das ist jetzt auch kein Patentrezept, aber einfach ein paar Erfahrungen, ein paar Gedanken und soll euch, dich einladen, darüber weiter nachzudenken. Vielleicht kommst du noch auf weitere Punkte. Vom Herzen her geht es mir darum, wirklich auch immer wieder Gottes Wort zu lesen, mit ihm in Kontakt zu treten. Ihn zu erkennen geht nur in Beziehung. Das kann ich nicht machen, wenn ich nicht die Beziehung zu ihm pflege. Insofern ist das eine tägliche Routine. Und ich habe in diesem Jahr angefangen, mir ein Tagebuch zuzulegen. Gibt es auch im SCM-Verlag, 7 Minuten Zeit für Gott. Es hört sich nämlich gar nicht so viel an. Und da sind immer so für den Morgen, für das Morgenritual 3 oder 4 Leitfragen und abends nochmal. So, dass man den Tag mit Gott beginnt und mit Gott abschließt. Und da ist zum Beispiel so eine Frage, was hat Gott mir heute bereits geschenkt? Welche Chancen bietet dieser Tag? Oder mit welcher Haltung gehe ich in diesen Tag? Und das verändert das, wenn man das jeden Tag macht und diese Fragen auch wirklich, also man schreibt das in dieses Buch rein und durch dieses Schreiben verankert sich das tiefer, als wenn ich nur kurz drüber nachdenke. Und am Abend, was habe ich mit Gott erlebt? Was will ich loslassen? Auch im Sinne von, es sind ja auch Dinge, die nicht so schön sind, die am Tag passieren. Was will ich bewusst loslassen? Wofür bin ich dankbar? Auch aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, das jeden Tag, 365 Tage im Jahr hat, glaube ich, eine Wirkung. Im Tun und Handeln, glaube ich, geht es darum, das richtige Spannungsfeld zwischen Ruhe und Arbeit zu finden, zwischen Bewährtem und Neues lernen. Denn wir Menschen suchen auf der einen Seite Beständigkeit, auf der anderen Seite brauchen wir auch immer mal wieder Veränderung und Anregung. Und da muss jeder auch, glaube ich, so für sich den richtigen Mix finden. Und eine Studie hat jetzt jüngstens herausgefunden, dass reife, gefestigte, erfolgreiche Menschen nicht unbedingt klüger sind oder mehr Geld haben oder gesünder sind, sondern sie verfügen vor allen Dingen über 2 Eigenschaften. Das ist Widerstandskraft und Durchhaltevermögen und Gewissenhaftigkeit. Das heißt, es sind sogenannte Sekundärtugenden, die immer bedeutsamer werden. Und das sieht man sehr schön an so Berufsmusikern oder Sportlern, wie hart und diszipliniert die immer wieder trainieren an denselben Sachen, um wirklich bestmöglich darin zu werden. Die sagen nicht, ich habe da schön Talent, ich kann jetzt hier Tennis spielen oder Fußball ist ja jetzt gleich bald EM. Nee, die müssen jeden Tag trainieren und geben sich nicht damit zufrieden, dass sie ein Talent haben, sondern sie arbeiten daran, dieses Talent wirklich zu perfektionieren. Oder ein Berufsmusiker, der hat mit 20 Jahren meistens schon 20.000 Stunden an seinem Instrument geübt hat ja nicht unbedingt jetzt schon mit 1-2 Jahren angefangen. Also von daher ist das schon eine ganze Menge. Und so spricht Paulus ja auch von dem Lauf des Lebens. Also er vergleicht das ja so auch mit dem Sport, könnte man heute sagen. Ich sehe das Ziel, ich strecke mich danach aus, ich laufe den Lauf des Lebens, ich kämpfe, ich muss durchhalten. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathonlauf. Und auch daran können wir üben und wachsen. Und zum Abschluss. Ich rate jedem, einen Menschen zu suchen, der dir ins Leben sprechen darf. Und zwar schonungslos und kritisch. Denn wir leben inzwischen immer mehr in einer Bestätigungskultur. Auch das ist etwas, was unsere moderne Zeit kennzeichnet. Wir umgeben uns mit Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Das ist ja auch natürlich und schön. Aber die uns eigentlich am besten immer nur loben. Kritische Stimmen werden von vielen Menschen inzwischen vermieden. Da haben wir Angst. Und das drückt ja auch etwas aus. Angst vor Versagen, Angst vor Gesichtsverlust, weil heute ist so eine hohe Erwartung in der Gesellschaft, perfekt zu sein. Das leben uns ja auch die Medien vor. Passiert irgendwo ein Fehler, werden diese Menschen oft zerrissen. Da will man nicht selber dastehen. Und insofern vermeidet man Kritik. Aber reife Menschen umgeben sich mit Menschen und fordern sie sogar auf, sagt mir eure Meinung, gebt mir Feedback, gebt mir kritisches Feedback, weil daran kann ich reifen. Nicht über Bestätigen, da reift kein Mensch, sondern über die Dinge, die einen stören, die einem auffallen, die vielleicht, wo du vielleicht mal an dir arbeiten kannst. Das tut weh, es ist nicht angenehm, aber es hilft. Und ja, solche Menschen werden dann sehr wertvolle Wegbegleiter im Leben. Und Gott ist ja genauso. Auch er deckt ja schonungslos unsere Schuld auf. Er sagt auch, dass er jede Sünde ans Licht bringen wird. Das wird unangenehm. Und war es auch vielleicht schon in deinem Leben oder auch in meinem, wenn er Dinge aufgedeckt hat. Also er bringt alles ans Licht. Aber was ist der Unterschied? Er tut es nie, um zu zerstören. Er will nicht dann verurteilen, sagen, siehst du, jetzt habe ich dich erwischt. Sondern er begegnet uns mit Liebe und Barmherzigkeit. Er, das ist auch etwas von, hat was mit Reife zu tun. Ja? Und das, daraus können wir lernen. Wie gehen wir auch mit, also wie gehen wir mit unserer eigenen Sündhaftigkeit um? Ist auch eine Frage von Reife. Verurteilen wir uns so dermaßen, dass wir uns dann nur schlecht fühlen und so überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr entwickeln? Oder gehen wir leichtfertig drüber hinweg? Und wie gehen wir auch mit der Sünde von anderen Menschen um? Das ist eine große Frage von Reife. Sind wir dann enttäuscht? Das hätten wir nie gedacht. Oder haben wir einen guten Realismus, weil wir auch unsere Sündhaftigkeit kennen, dass uns das nicht überrascht, wenn andere Menschen auch in Sünde fallen? Aber wie gehen wir dann damit um? Schieben wir es beiseite? Schwamm drüber, wollen wir nicht drüber reden? Oder benennen wir es klar, sprechen wir es aus, aber sind dann barmherzig? Die Bibel gibt uns einen ganz klaren Ratschlag. Wenn wir sehen, dass jemand anders in Sünde fällt. Der erste Ratschlag ist, siehe zu, dass du nicht auch fällst. Also das finde ich immer sehr gut. Die Bibel sagt so, jetzt nicht nur auf den anderen gucken, sondern als erstes schau wieder auf dich. Ne? Pass auf, dass du nicht auch fällst. Ne? So nach Motto, es kann dir auch passieren. Und das zweite, helfe dem anderen wieder zurecht. Und das ist dieses Unterstützende, das Barmherzige. Und das hat was mit Reife zu tun, Sünde auch Sünde sein zu lassen, es zu benennen, zu sagen, das ist nicht gut, aber mir kann es theoretisch genauso passieren und dem anderen wieder zurechtzuhelfen. Das ist auch reifes Handeln. Und ich glaube, Gemeinde kann ein Ort werden, wo reife Menschen in reifen Beziehungen wirklich Licht und Salz sind und damit andere Menschen anziehen. Weil ich glaube, wir haben eine Sehnsucht in unserer Gesellschaft vor Menschen, die sich ja auch am Menschen orientieren wollen, die diese Reife haben, die diesen Vorbildcharakter haben, wo sie angenommen sind, aber auch hinterfragt werden und nicht nur bestätigt werden und gelobt werden und bepampert werden. Das findet man überall. Und ich glaube, das ist eine Chance, aber auch eine Herausforderung für unsere Gemeinden. Und um mit dem Persönlichen abzuschließen, diese Arbeit ist nie zu Ende. Reife ist nicht irgendwann hat so einen Punkt erreicht, so jetzt ist sie vollkommen, auch wenn die Bibel es so ausdrückt mit dem Wort vollkommen, es ist ein hoher Anspruch. Vollkommen werden wir, sind wir einmal durch Gott schon gemacht, durch dass wir reingewaschen sind durch dein Blut, das ist das Schöne. Das heißt, diesen Zustand haben wir geistlich immer schon zugesprochen bekommen durch seine Vergebung. Und wir werden ihn tatsächlich in der Ganzheit unserer Person, also körperlich, seelisch und geistlich, dann natürlich auch haben, wenn wir mit ihm in Ewigkeit leben werden. Also insofern steht das noch bevor. Aber zugesprochen haben wir es jetzt schon. Und das ist auch ein großes Fund, mit dem wir wuchern können und wo wir ja auch diese Reife und Erkenntnis, Weisheit und das Tun von Gott empfangen dürfen und weitergeben dürfen. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, danke, dass du für uns ein Vorbild bist im reifen Handeln, dass du ganz Mensch warst und uns gezeigt hast, wie reife Menschen dienen, sprechen, leben. Und lass uns daran orientieren und für unser Leben Impulse finden, wie wir dir nachfolgen können, wie wir dich erkennen, wie wir aber auch uns erkennen, andere Menschen erkennen, mit dem Herzen sehen können. Das wird uns geschenkt durch deinen Geist und wir danken dir dafür. Das Zweite, dass wir erkennen, was unser Dienst ist, was unsere Aufgabe ist, wo wir handeln und tun können, wo wir Frucht bringen können. Und das Dritte ist, dass du uns dass du uns Weisheit schenkst. Du hast uns auch verheißen, wenn wir dich um Weisheit bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir erkennen, was dein Wille ist, was zu unserem Leben passt, was der richtige Weg ist bei vielen verlockenden Abkürzungen. Und lass uns standhaft sein, durchhalten und diese Widerstandskraft entwickeln, die wir brauchen, um in diesem Leben zu bestehen und vor dich treten zu dürfen. Aber wir danken dir auch, dass wenn wir fallen, dass wenn wir scheitern, dass du uns dann wieder aufrichtest, dass du uns vergibst und dass du uns mit Barmherzigkeit begegnest und dass wir daraus auch wieder lernen dürfen und auch in unserer Reife wieder wachsen dürfen. So befehlen wir dir unser Leben damit an und danken dir, dass wir reif sein dürfen durch den Glauben an dich. Amen.
Vater, das glauben wir. Wenn wir uns ganz fest in dir verwurzeln und wenn die Samen, die wir ausbringen, unser Gebet, das wir jeden Tag pflanzen, dass das Frucht bringt und dass wir bei dir gut aufgehoben sind und dass alle Hoffnung und alles, was wir uns wünschen von dir, irgendwann Wahrheit werden wird, dass wir darauf hoffen und vertrauen dürfen, dass du uns siehst und dass wir auch hoffen und vertrauen dürfen, dass du irgendwann wiederkommst und dass wir auch in dunklen Stunden nicht verzagen müssen, weil wir wissen, wir sind nicht allein und du bist da und du hörst uns und dass irgendwann die Ernte kommt, die wir einfahren werden. Amen.
Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Danke für alle Inspirationen. Wir machen uns bewusst, dass das Evangelium so heilsam ist, denn es zeigt uns, dass wir sündiger sind, als wir je gedacht hätten. Und von daher holt es uns immer wieder zurück und markiert uns für die wichtigen Dinge im Leben und lässt uns nicht stolz und überheblich sein. Und gleichzeitig sagt es uns, du bist geliebter, als du es je geahnt hast. Und so gibt uns das Evangelium immer wieder den Mut, neu anzufangen, die zweite Chance zu nutzen und niemals liegen zu bleiben. Und der Gott des Friedens, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der segne eure Herzen in Christus Jesus, dass du in der kommenden Woche die Verlockungen der Abkürzungen siehst, aber dennoch deinen Weg mit Gott gehst. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen.